Teens dürfen jetzt mit der Regi ins Teens-Programm.
Ja, Leidenschaft für den Bräutigam, das ist heute zum dritten und letzten Mal, also für den Moment jetzt mal, das Thema. Also es soll ja nicht aufhören nach heute, gell? Das ist ja nicht die Idee. Also ich muss euch sagen, nach den letzten zwei Teilen und jetzt auch der Vorbereitung und einfach intensiv mit der Beschäftigung mit dem Thema, hey, also ich bin leidenschaftlicher geworden, wirklich. Ich finde, es tut uns gut, wenn man sich dieser Liebe ja, so unterstellt und das über sich fliessen lässt. Ja, Leidenschaft für den Bräutigam, das ist ja daraus entstanden, weil ja eine Vision von unserer Gemeinde ist, wir wollen im Leimental Licht und Salz sein. Und das ist nur dann möglich, wenn wir eine brennende Leidenschaft haben für Gott. Für die brennende Leidenschaft, auch für Gottes Mission, dass Menschen gerettet werden und zum Glauben an ihn finden. Nochmal zum Beschreiben, eben Leidenschaft ist das Wort, das man benutzt, wenn man eine ganz, ganz grosse, starke Begeisterung für ein bestimmtes Thema hat oder für eine bestimmte Person. Und der Bräutigam, darum, weil die Bibel das Bild vom Ehebund beschreibt in seiner Vielschichtigkeit als Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und gerade heute werden wir ganz besonders auf das Bräutigam und auch Brutthema kommen als Abschluss. Einfach nochmal für die, die jetzt die letzten zwei Teile schon da waren, die wissen das schon, das Beispiel, wie das aussieht, wenn Menschen Leidenschaft haben. Wie es in Apostelgeschichte Kapitel 4 beschrieben ist, wo der Petrus und der Johannes, die beiden Apostel, die haben predigt, die haben das Evangelium, die gute Nachricht predigt und sie sind festgenommen worden und man hat ihnen verboten, zu predigen. Und sie haben gesagt, ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt. Es ist uns unmöglich, darüber zu schweigen, über das, was wir gesehen und gehört haben. Und der Motor für die brennende Leidenschaft, die wir haben können, ist, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Jetzt einfach nochmal so als Rückblick, eben wie man das auch heute so macht, wie man es auch von diesen ganzen Streaming-Dienst kennt, was bisher geschah. Auch nochmal kurz. Im ersten Teil haben wir anhand vom Hosea-Buch gesehen, wie Gott die Beziehung beschreibt zwischen Gott und Mensch. Und dass es eine Ehe ist, ja, aber eine unglaublich schlechte Ehe. Weil der Mensch unglaublich untreu ist. Das ist beschrieben anhand ja, von dieser Prostituierte Gomer, die der Hosea muss heiraten muss. Und der Hosea hat den Auftrag, im Namen von Gott sie zu heiraten und aus seinem eigenen Leben zu erfahren, was es bedeutet, wenn der Ehepartner bis aufs Tiefste untreu ist. Und dann haben wir gesehen, auch wenn wir untreu sind und Gott das Herz damit brechen, so bleibt er trotzdem treu. Und im zweiten Teil, letzten Sonntag, haben wir in der Offenbarung Sendschreiben angeschaut an die Gemeinde in Ephesus. Die Gemeinde die hat vieles richtig gemacht. Also von außen muss man sagen, doch, die machen das gut. Sie war fleissig, hat Schweres ertragen, aber Jesus ermahnt sie und sagt, aber etwas habe ich gegen euch, ihr habt die erste Liebe verloren. Ja, es ist tragisch, wenn die leidenschaftliche Liebe zu Gott kalt wird. Weil wo das passiert, da wird dann auch alles andere lädt nach und wird kalt. Und darum wollen wir auch heute, also nicht nur heute am Sonntag, sondern einfach allgemein, auch im Alltag, wollen wir einfach immer wieder unser Herz überprüfen. Ja, wie sieht es aus mit dieser ersten Liebe? Wie sieht es aus mit dieser Leidenschaft? Und dort, wo sie kalt geworden ist oder dran ist, kälter zu werden, oder das Beispiel mit dem Kaffee, was muss man machen, dass der Kaffee kalt wird? Nichts. Aber man muss etwas machen, dass er warm bleibt oder noch wärmer wird. Ja, wo das ist, da sagt Jesus, kehr um und mach es wieder so wie am Anfang, wo du die erste Liebe zu mir gehabt hast. Also prüf, was dich von Gott entfernt oder dich auf einen anderen Weg führt oder verführt sogar und trenn dich davon. Und mach das, was Paulus im Römerbrief sagt, wo er sagt, lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann, also wenn das Denken neu ausgerichtet ist, nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und so sind wir jetzt beim dritten Teil. Angelangt bei der himmlischen Hochzeit. Und da gehen wir zum ja, eigentlich eines der letzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 19. Das werden wir jetzt zusammen lesen, vorne wieder einblendet. Offenbarung 19, Vers 1 bis 10. Offenbarung 19, 1 bis 10. Danach hörte ich im Himmel viele Stimmen, wie von einer großen Menschenmenge. Sie riefen: Halleluja, lobt den Herrn. In ihm allein ist alles heil. Unserem Gott gehört alle Macht und Herrlichkeit. Er ist der unbestechliche und gerechte Richter. Er hat sein Urteil über die große Hure vollstreckt, die mit ihren Verführungskünsten die ganze Welt verdorben hat. Für das Blut seiner Diener, das an ihren Händen klebte, zog er sie zur Rechenschaft. Und wieder riefen sie: Halleluja, lobt den Herrn. Bis in alle Ewigkeit wird der Rauch dieser brennenden Stadt zum Himmel aufsteigen. Da fielen die 24 Ältesten und die vier mächtigen Gestalten vor dem Thron Gottes nieder. Sie beteten Gott an und riefen: Amen, lobt den Herrn, Halleluja. Jetzt erklang vom Thron eine Stimme: Rühmt unseren Gott, alle, ob groß oder klein, die ihr Ehrfurcht vor ihm habt und ihm dient. Und wieder hörte ich viele Stimmen, wie von einer großen Menschenmenge, gewaltig wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie ein lautes Donnergrollen. Sie riefen: Halleluja, lobt den Herrn, denn der allmächtige Gott, unser Herr, hat seine Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. In reines, strahlend weißes Leinen durfte sie sich kleiden. Das Leinen ist ein Bild für die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Dann befahl mir der Engel: Schreib, glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu: Gott selbst hat das gesagt und seine Worte sind zuverlässig. Da fiel ich vor dem Engel nieder und wollte ihn anbeten, aber er wehrte ab und sagte: Nein, tu das nicht. Ich diene Gott ebenso wie du und deine Geschwister, die ihr euch zu Jesus bekennt. Bete allein Gott an. Denn das Wesen jeder prophetischen Botschaft ist es, auf Jesus hinzuweisen. Das ist Gottes Wort aus Offenbarung 19. Ja, wie man es aus guten Büchern kennt, kommen zum Schluss alle Fäden zusammen. Also wer... Ich erwähne ab und zu Herr der Ringe, das fällt mir gerade ein. Das ist ein gutes Beispiel, wo einfach alle Fäden zum Schluss zusammengehen und es bleiben fast keine Fragen mehr offen. Es kommt zur grossen Auflösung, man erfährt, wie geht die Geschichte zu Ende. Und in der Bibel ist das buchstäblich, wie geht die Geschichte, wie geht die Weltgeschichte zu Ende, beziehungsweise wie sieht die Zukunft aus. Und genau das ist die Offenbarung vom 1. Mose, erste Buch der Bibel, bis zur Offenbarung im letzten. Also nicht Sacherklärungen, das ist nicht das letzte Buch der Bibel, sondern Offenbarung. Das ist die Bibel ein Gesamtwerk. Vom ersten Buchstaben bis zum Schluss. Ein Gesamtwerk, wo sich Gott offenbart und die Heilsgeschichte aufzeigt. Heilsgeschichte, das Wort, das gebraucht wird, wo man beschreiben will, wie Gott die Menschheit mit Gott wieder versöhnt, wie er sie befreit von Sünde, von Rebellion gegen Gott. In Vergangenheit, in Gegenwart, aber auch in Zukunft. Und jetzt wollte ich nicht sagen, dass die Offenbarung immer einfach zu verstehen ist. Es bleiben auch da ein paar Fragen offen. Aber wie es der Tom Egli, FEG-Gemeindegründer in Österreich, im letzten März, als er mal da war, hat er etwas gesagt, das habe ich mir echt behalten, so als Satz. Er hat gesagt: Ja, die Offenbarung ist ein herausforderndes Buch, aber sie will verstanden werden. Genau, also da habe ich gedacht, das stimmt. Ja, es ist ein herausforderndes Buch, aber sie will verstanden werden. Der Johannes, der hat die Offenbarung geschrieben und beschreibt, was er da in Visionen gesehen hat, was Gott ihm offenbart hat. Darum ja auch der Buchtitel. Unter anderem hat er eben das gesehen, was wir gerade als Predigttext gelesen haben. Die himmlische Hochzeit vom Lamm. Und jetzt, wenn du im ersten Moment denkst, warte jetzt mal, himmlische Hochzeit, Leidenschaft für den Bräutigam und jetzt noch ein Lamm heiraten. Vielleicht ist das dein erster Teil jetzt von der Serie und du denkst, wow, was ist jetzt? Auf das kommen wir alles noch. Aber eins nach dem anderen. Die drei Hauptpersonen, die uns da begegnen in diesem Text, das ist eben einerseits die Hure, die Prostituierte, das Lamm und Brut. Und interessant, man könnte eigentlich anhand von diesen drei Personen, man könnte eigentlich wie die Weltgeschichte zusammenfassen. Zwar da die Hure, die Prostituierte, die stellt das Problem der Menschen dar. Also, was läuft im Kern falsch? Die Bibel sagt dem Sünd, aber was läuft im Kern falsch? Dann das Lamm ist die Lösung. Was hat Gott gemacht, um das Problem im Kern zu lösen? Und die Brut stellt das dar, was wir können sein durch Jesus Christus und im Glauben an ihn. Jetzt wir sind ja im Kapitel 19 eingestiegen, also es sind ja 18 Kapitel vorher. Und im Kapitel 18, gerade vor unserem Text, da lesen wir, ja, was hat es jetzt mit der Hure auf sich? Und dann wird da die Stadt Babylon beschrieben. Sagst du, Babylon, jetzt kommt da ein Name, was ist jetzt mit dem wieder? Und die Stadt Babylon wird eigentlich so als Gesamtbild genommen, also wie so als Topf, als Gesamtpaket, wo die Menschheit ohne Gott ist. Wo sich all die Gewalt entfaltet, alle Unterdrückung, weil es keinen Gott gibt, alle ihre Bosheit. Also die Menschheit ohne Gott ist nicht das Paradies, wie manche Weltanschauungen auch sagen, oder? Die Kommunisten haben mit dem, ja, vor etwa 100 Jahren, sind sie reingezogen, haben gesagt, nein, eine Ideologie ganz ohne Gott. Wie das geändert hat, das wissen wir aus der Geschichte, aus dem Geschichtsunterricht. Weil der Mensch ist nicht von Natur aus gut, sondern von Natur aus schlecht. Und das dämmert, ich glaube, das dämmert zurzeit zunehmend viele Menschen, die in die Zeitung schauen. Ich habe gerade letzte Woche so einen Gruppenchat mit ein paar Kollegen und dann stellt einen Link rein und sagt, hey, das glaube ich einfach nicht, wie schlimm das ist. Schon mal in den Krieg gegangen. Das glaube ich einfach nicht. Und dann sagt der andere, was du liest, ist das immer noch. Ich tue mir das gar nicht mehr an. Ich will das nicht mehr wissen, was Schlechtes passiert. Also mit jedem Jahr werden sie pessimistischer, hoffnungsloser. Und es tut mir auch weh, ehrlich, es ist mir ja nicht gleich. Ich sage nicht, ah, tolles Predigtbeispiel, sondern das tut mir weh, dass sie so, ja, pessimistisch müssen sein. Das Resultat ist ein Leben ohne Hoffnung, ohne Perspektive. Einfach mit dem Fokus auf hier und jetzt. Man macht das Beste jetzt noch, weil wer weiß, was morgen ist. Wer weiß, was in einem Jahr ist. Und jetzt nehmen wir alle Aspekte, was falsch läuft in der Welt und geben dem Paket, man macht das zu einem Päckchen zusammen, und dem Päckchen sagen wir Ehebruch. Weil da der Prostituierte, der Hure Babylon, die die Rede davon ist, die hat, das haben wir gelesen, die hat die Welt mit ihren Verführungskünsten verführt, vom Weg abgebracht, sie hat sie verdorben. Weil Gott will ja nicht nur eine Beziehung mit uns wie ein König und ein, der regiert wird. So, du machst das, jawohl, mache ich. Oder wie ein Hirt, und das Schäfchen wegläuft, der Hirt kommt wieder zurück. Sondern er will eben auch eine Liebesbeziehung. Eine Beziehung wie zwischen Mann und Frau. So intensiv, so intim, so ehrwürdig auch. Weil die Wahl, wer man heiratet, ist wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung oder eine von den wichtigsten Entscheidungen im Leben, die man machen kann. Und diese Art von Ehebund, die Gott will, die übertrifft natürlich jegliche menschliche Ehe. Bei weitem. Und es ist sogar so, dass die menschliche Ehe ist ja das Abbild von dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch, dem Ehebund. Also unsere Ehe ist ein Abbild von dem. Und darum müssen wir uns auch an die Rahmenbedingungen halten. So eine Ehe umfasst jeden Aspekt vom Leben. Wenn man zusammen unterwegs ist, jeden Tag, da dürfen wir und sollen wir auch verletzlich sein. Wenn man nur eine Rüstung anhat und sich nicht anlässt, dann tja, kann man sich da öffnen. Nein, Gott will so eine Beziehung mit dir. Auf das ist unser Menschsein ausgelegt. Wir können schon eine Schutzschicht bauen, uns nicht verletzlich zeigen. Ja, ich lasse nichts an mich an. Aber letztendlich wird es hart. Dann wird das Herz hart und aus Stein. Und darum ist es nicht erstaunlich, dass alles, was nicht dem entspricht, also dieser intimen, intensiven Beziehung zwischen Gott und Mensch und alles, was da reingehört, dass wir dem Päckchen, das wir vorher geschnürt haben, dass wir dem Ehebruch sagen. Weil eben, Erinnerung, Sünde ist Zielverfehlung. Und unser Ziel ist, in eine Beziehung zu Gott zu treten. Alles, was nicht das Ziel verfolgt, ist Ehebruch, ist Sünde. Und Jesus hat ja gesagt, hey, wer mich liebt, der muss im Vergleich zu allem anderen, sogar Familie, das muss wie hassen sein, weil ihr mich so fest liebt, dass alles andere eigentlich bedeutungslos ist. Ja, und jetzt begegnet in dieser Vision das Bild von vielen Stimmen, wo Gott anbetet. Die 24 Ältesten übrigens, zusammengestellt aus den 12 Stämmen aus dem Alten Testament, und 12 Apostel. Die 4 Gestalten, die beschrieben werden, als Vertreter der Schöpfung. Da gibt es ja ganz interessante Auslegungen. Und die kommen da zusammen und sie beten Gott an und sagen Halleluja. Unserem Gott gehört alle Macht und Herrlichkeit. Und es steht ja, ihm gehört alle Macht. Und weil er alle Macht hat, ist jetzt auch die Zeit der Verführung, die Zeit der Hure Babylon, ist vorbei. Die Zeit vom Ehebruch gegenüber Gott ist vorbei. Es ist vorbei, weil, das lesen wir, weil er sie verurteilt hat und weil er das Urteil auch vollstreckt hat. Und darum steht in Vers 3, vielleicht hat es die eine Stunde, darum steht es dort, der Rauch von der brennenden Stadt wird ewig zum Himmel aufsteigen. Das ist, weil Gott das Urteil an dieser Stadt Babylon vollstreckt hat. Und in dieser Stadt Babylon, das ist unser Gesamtpäckchen, vor allem, wo Zielverführung, Zielverfehlung ist. Und Gegenteil von dieser Stadt ist die Brut. Die Brut ist nicht untreu, sondern treu. Die Brut ist nicht unrein, sondern rein. Sie hat nicht verschmutzte Kleider, sondern es ist eine Brut, die sich schön macht. Mit Schmuck und einem weissen, strahlend weissen Kleid. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Die Brut macht sich schön. Wer ist denn jetzt eigentlich die Brut? Und mit dieser Brut ist keine einzelne Person gemeint. Man sagt, wer ist die Glückliche, die das ist? Sondern es ist eine ganze Gruppe. Es begegnet uns das Bild von der christlichen Gemeinde. Wir heute Morgen sind Brut, sind Teil der Brut. Mir ist so ein Vers in den Sinn gekommen, ganz am Anfang, wo Gott ja bei der Schöpfung sagt, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Hat er Eva geschaffen. Und dann denkt, aber so ist es auch, wenn man sich für Jesus entscheidet. Es ist nicht gut, wenn du alleine bleibst mit dem Glauben. Die Bibel kennt wirklich kein Solo-Christentum. Das hat einerseits ganz praktische Gründe. Ich tue das immer gerne illustrieren mit so einem Kohlenstückchen. Stellt euch vor, so einen Ofen, und da sind viele Kohlenstückchen. Und da ist einerseits Feuer in der Mitte, das erhitzt, und Kohlenstückchen, die sich auch gegenseitig erhitzen. Wenn man jetzt eins rausnimmt, dann glüht das noch für eine gewisse Zeit, aber es wird irgendwann kalt. Aber in einer Gemeinschaft, wo viele Kohlenstückchen sind, da gibt man sich gegenseitig, weil man erkaltet viel weniger schnell und vor allem erkaltet man nicht, wenn das Feuer in der Mitte ist, wo aufheizt. Also das sind einerseits relativ praktische Gründe. Und es stimmt auch, ja, die Gemeinde ist ein toller Ort, wo man sich begegnen kann. Ich freue mich jeden Sonntag, also ich freue mich eigentlich sogar die Woche durch, auf den Sonntag, auch auf euch. Ich denke, so toll, dass ich euch wieder sehen darf, das meine ich von ganzem Herzen. Es ist ein toller Ort, wo man sich begegnen kann, wo man Freunde findet. Aber die Gemeinde hat vor allem an sich eine eigene Identität. Es gibt auch verschiedene Bilder, oder? Die Schafsherde, die Schafe, die ihrem guten Hirten nachfolgen. Oder der Rebstock, wo die Reben an dem Rebstock dran wachsen und Frucht bringen. Die Gemeinde hat auch das Bild vom Tempel, wo jeder von uns ein Baustein ist. Aber nicht einfach so, sondern gegründet auf dem Eckstein, auf Jesus, der die Richtung vorgeht und die Ausrichtung vom Tempel. Oder auch das Bild vom Lieb, das haben wir ja beim Erntedankgottesdienst, haben wir da eine Puppe gehabt, haben wir so die ganzen Körperteile beschriftet. Aber dann ist eben auch das Bild von der Brut, die mit dem Bräutigam verlobt ist. Und ich glaube, es ist ein Bild, wo man sich ein bisschen muss daran gewöhnen muss. Gerade so für die Männer. Da denkt sich, wieso bin ich jetzt eine Brut? Komisch. Aber es ist ein Bild, das für die Gemeinde verwendet wird. Also die FEG Leimertal, hey, die hat eine eigene Schönheit als Brut von Jesus Christus. Wer zu ihm gehört, gehört auch zu dieser Brut. Und jetzt lesen wir in diesem Text, dass die Brut auch zu leiden hatte. zu leiden unter dem Treiben von dieser Hure Babylon. Nicht nur hat sie für Verführung gesorgt, sondern auch für Verfolgung. Verführung und Verfolgung sind beides ja, Werkzeuge aus dem Werkzeugkoffer, wie man vom Werk abkommen kann. Und es steht dort im Text, an ihren Händen klebt das Blut der Diener Gottes. Also da ist es auch wirklich, geht es zur Sache. Wenn sie da in der Schweiz noch gut, aber eben weltweit gibt es viele Christen, die ihren Glauben nicht in Freiheit können ausleben können und das aber gleich, wie die Apostel in der Apostelgeschichte sagt, man könnte unmöglich schweigen. Man könnte unmöglich schweigen. Es ist also klar, man kann nicht zu beidem gleichzeitig gehören. Man kann nicht gleichzeitig Brut sein und zu der Stadt gehören, zu dieser Hure Babylon. Vieles im Leben ist nicht schwarz-weiss. Das sehe ich schon eigentlich sagen, häufig, ja, man muss differenziert anschauen. Aber das ist etwas, das ist wirklich schwarz-weiss. Entweder gehört man dort hin oder dort hin. Und die verheißene Hochzeit, das ist auch Offenbarung, etwas, was in Zukunft passieren wird, die findet statt. Also Save-the-Date-Kärtli, die heute so üblich sind, die findet statt, garantiert, bei jeder Witterung, wird nicht verschoben, wird nicht abgesagt. Ich habe letztens eine sensationelle Illustration gehört, also ich finde sie sensationell. Hast du schon mal ein Fußballspiel oder sonst Sportereignis deiner Wahl geschaut, oder nachgeschaut, besser gesagt, wo du das Resultat schon gewusst hast? Zum Beispiel, ich weiß auch nicht, dein Lieblingsteam gewinnt 3-1, aber ich will das Spiel noch nachschauen. Oder ich habe ja den deutschen Pass, also das Deutschlandspiel 7-1 gegen Brasilien. Entschuldigung. 7-1, das ist mir. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Okay. Bleiben wir beim 3-1. Du siehst vielleicht, du schaust das Spiel. Und es fängt an und dein Team kassiert schon das Goal. Nein, und was machen die und überhaupt? Und du denkst, aber warte mal, die gewinnen 3-1. Okay, ich kann ein bisschen beruhigter zuschauen. Wenn du weißt, dein Team wird gewinnen, wenn man das Resultat vorher schon kennt, dann schaut man anders. Es gibt zwar immer noch Probleme, es gibt gelbe Karten, vielleicht rote Karten, es gibt vielleicht auch einen Foul, es gibt vielleicht sogar ein Eigengoal. Aber man leidet weniger darunter, weil man weiss, mein Team gewinnt. Und das ist ein Aspekt von der Offenbarung, der verstanden werden. Sie ermutigt uns, dein Team gewinnt. Die Hochzeit findet statt, das ist festgesetzt. Und alle Probleme, die uns begegnen, die rote Karte oder Eigengoal, was das dann immer auch bedeutet auf unser Leben oder auf die Gemeinde, die Hochzeit findet statt. Und mich ermutigt das, mich steckt das an mit einer Leidenschaft, sage ich euch. Genau, also darum, Illustration, ich finde die top. Es soll uns ermutigen. Und gerade weil die Hochzeit stattfindet, macht sich die Brut schön. Die Brut macht sich schön, klar, aufs Hochzeit. Sie darf sich kleiden in einem reinen, strahlend weißen Leinenkleid. Anders wird auch übersetzt, sie bekommt das Kleid. Wir haben eigentlich noch treffender übersetzt, sie bekommt das Kleid, sie muss es nicht selber machen, weil wir sind ja zur Brut berufen, weil Jesus den Brutpreis, den man früher gemacht hat, wir kommen noch darauf zum Brutpreis, den hat er gezahlt am Kreuz. Und das ist eigentlich wie das Anstrecken vom Brutkleid. Ich erwähle dich zur Brut. Du hast eine neue Identität, ein neues Leben. Wir sind zum neuen Leben berufen, wo wir nicht mehr das machen von vorher. Sagt der Paulus, alles, was ich vorher gemacht habe, das erachte ich als Dreck. Harte Worte, aber das ist der Vergleich. Altes Leben, neues Leben. Und das neue Leben im Glauben, in dieser Erlöstheit, das trägt auch Früchte. Ja, Christen machen gute Taten. Das stimmt. Aber wir machen sie nicht, um uns etwas erkaufen, weil der Brutpreis ist schon gezahlt. Wir machen sie, weil wir zu einem neuen Leben berufen worden sind. Die Brut macht sich also schön, sie zieht den Schmuck an, putzt sich raus für die grosse Hochzeit, Hochzeit vom Lamm. Und wenn in diesen vier Evangelien im Neuen Testament von Hochzeiten die Rede ist, dann kommt man sehr schnell auf das Gleichnis von der Jungfrau mit der Öllampe. Sich schön und parat zu machen für die Hochzeit. Das hat auch mit Geduld zu tun, das hat auch mit Ausharren zu tun. Mit, ja, wann ist es endlich so weit? Weil das Datum allein, das ist ein bisschen die Krux an der Sache, die kennt der Vater allein, nicht einmal Jesus, der Sohn, weiss, wenn die, ja, wenn die Wiederkunft ist und das wird stattfinden. Aber der Bräutigam wird kommen. Und dann steht dort in dem Gleichnis, dass es zwei Arten von Jungfrauen gibt dort. Die einen haben genug Öl dabei gehabt und die anderen haben nicht genug Öl dabei gehabt. Was beide gemeinsam haben, ist, dass sie irgendwann müde sind und eingeschlafen sind. Aber wo dann der Bräutigam plötzlich gekommen ist, und niemand hat gewusst, wann, dann ist es darum gegangen, ja, wer hat jetzt noch genug Öl übrig? Die genug gehabt haben, die haben können zum Hochzeitsfest gehen. Und die es verpennt haben, die haben nicht reingehen. Glücklich ist, wer zum Hochzeitsfest eingeladen wird. Ja, bist bereit, schau, dass das Öl nicht ausgeht. Und auf diesen Gedanken hat mich Sonja noch gebracht, am Freitag gesagt, hey, Öllampe. Auch die Öllampen im Tempel, die sind mit Öl nachgefüllt worden. Öl ist etwas, das du musst nachfüllen musst. Die musst du nachfüllen. Du kannst nicht sagen, ich gieße es jetzt ein für alle Mal ein und das langt. Sondern es ist etwas, wo man immer wieder muss genug dabei haben muss. Man kommt nicht zur Hochzeit mit Öl, das man ausgelehnt hat. Und wenn die Hochzeit endlich stattfindet, vereinigt sich die Braut mit dem Bräutigam. Und jetzt, was uns ein bisschen aus unserem Bild rauswirft, ist ja, dass bei dem Bild vom Hochzeit nicht der Bräutigam im schönen Anzug dargestellt wird, sondern eben als Lamm. Als Lamm. Und da wären wir verloren, wenn man jetzt das Alte Testament als Hintergrund hätte. Sonst würde das gar keinen Sinn machen. Wieso ein Lamm? Weil zur Zeit vom Alten Bund, wo Gott mit dem Abraham geschlossen hat, hat die Sündenvergebung nur dann passieren können, wenn die Menschen Sachen geopfert haben, unter anderem auch Tiere, so auch Lämmer. Idealerweise, wir haben es gerade im Unti vorgestern, idealerweise ein schönes, reines Lamm. Und das ist geopfert worden anstelle dem Mensch, was darbringt. Und dann habe ich vorgestern im Unti die Frage gestellt, ja, das kleine Lämmli, das Herzige, es ist so unschuldig, es ist so herzig. Hat es es verdient? Nein, natürlich nicht. Das hat es nicht verdient. Und jetzt wird Jesus als Lamm dargestellt, als perfektes Opfer, wo es langt, dass man es einmal opfert für alle Zeiten. Und jetzt kann man sich die Frage auch stellen. Hat es das Lamm verdient? Das unschuldige Lamm, hat es es verdient? Und die Antwort ist wieder, nein, natürlich nicht. Aber Jesus hat es trotzdem gemacht, weil er uns liebt, leidenschaftlich liebt und unsere Sünden will vergeben will. Ich habe am Anfang gesagt, dass in der Offenbarung alle streng zusammenkommen. Also auch da, Opferdienst, oder? Sünde ganz am Anfang. Sündenvergebung. Lamm, Jesus am Kreuz. Aber nicht nur das, und da wollte ich euch kurz in die jüdische Hochzeit mit reinnehmen, wie das funktioniert hat und immer noch funktioniert. Auch nochmal ein Dank an Sonja, sie hat sich recht eingedenkt in das Thema und hat mir auch Unterlagen dazu geschickt. Und zwar besteht die jüdische Hochzeit aus drei Hauptteilen. Drei Hauptteile. Erstens ist ein Ehevertrag ausgearbeitet worden zwischen den Eltern von der Braut und vom Bräutigam. Und dann ist da eine gewisse Mitgift, also ein gewisser Betrag, gezahlt worden an die Eltern von der Braut. Und dann, mit dem, wo das passiert ist, hat die Verlobungszeit angefangen. Und in dieser Verlobungszeit sind übrigens auch Josef und Maria gewesen. Wo die Maria schwanger geworden ist. So, genau. Und dann kommen wir zum zweiten Schritt, etwa ein Jahr später, wo der Bräutigam mit seinen männlichen Freunden mit Fackeln durch die Strasse zieht und etwa um Mitternacht zum Haus der Braut geht. Und die Braut hat vorher schon gewusst, dass das wird passieren und ist vorbereitet mit der Brautjungfer. Die sind parat. Sie schliessen sich an dieser Parade, dieser Fackelparade und gehen ins Haus des Bräutigam. Also auch da, das Gleichnis mit der Jungfrau macht natürlich am meisten Sinn, wenn man den Hintergrund versteht. Ja, und die erste Phase, die war dort, wo jeder Gläubige sein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt hat. Ich habe vorher gesagt, der Brutpreis ist gezahlt am Kreuz, das ist schon gemacht. Und jetzt sind wir in dieser Verlobungsphase. Wir sind mit dem Bräutigam, mit Jesus verlobt, wir sollen parat sein. Und jetzt als letzter Schritt kommt das Hochzeitsmahl. Genau. Kurz bevor Jesus ans Kreuz geht, da sagt er zu seinen Jüngern: Schaut, ich werde jetzt bald nicht mehr da sein, aber ich sage euch eins: Im Haus von meinem Vater hat es viele Wohnungen. Ich gehe jetzt dort hin und mache euch das parat. Und wenn man sich mit der jüdischen Hochzeit beschäftigt, merkt man, das ist genau das, was der Bräutigam in der Zwischenzeit gemacht hat. Er hat eine Wohnung vorbereitet, dass man dann hier einziehen kann. Und wenn das Jesus seinen Jüngern sagt, dann ist das absolut hochzeitliche Sprache, wenn er sagt, ich gehe jetzt, ich mache eine Wohnung parat. Und wenn das Hochzeitsfest fertig ist, wenn das Hochzeitsmahl kommt, dann wird alles so sein, wie es geplant ist. Er hat das aus der Perspektive vom Bräutigam gesagt, der leidenschaftlich auf die Hochzeit wartet, oder? Also, ich weiss das noch richtig, das Fieber auf die Hochzeit hin, er wartet darauf. Auch wir als Braut warten wir leidenschaftlich darauf. Und ich würde sagen, wir wollen es ihm doch gleich tun. Wir wollen mit Treue und mit Reinheit, mit Hoffnung, mit Leidenschaft dieser Hoffnung entgegenfiebern. Weil wir wissen, die Hochzeit findet statt. Das Team gewinnt. Du bist eingeladen, an diesem Fest teilzunehmen. In einem der allerletzten Vers der Bibel heisst, und mit dem wollte ich abschliessen, wirklich einer der allerletzten, Offenbarung 22, 17, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer das hört, soll auch rufen, komm. Wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Wir beten noch zusammen. Ja, Herr, danke, dass du den Sieg davon trägst. Danke, dass du alle Macht hast. Danke, dass du am Johannes schon vor 2000 Jahren gesagt hast, wie alles einmal wird enden. Und auch wenn wir denken, 2000 Jahre ist schon ein Moment, dann macht plötzlich auch Sinn, dass du so viele Gleichnisse verwendest, dass wir nicht einschlafen sollen, dass wir geduldig bleiben, ausharren. Und darum bitten wir dich, dass du unsere Herzen mit Leidenschaft zu dir erfüllst, weil du uns zuerst geliebt hast. Mach unsere Lampen voll. Schenk auch, dass wir eine Leuchtkraft, ein Licht verziehen im Leimental, weil du in uns brennst, weil du durch uns durchscheinst. Und so wollen wir einfach dem Tag entgegenfiebern, Herr. Im Wissen, wir haben eine Hoffnung, der Sieg ist schon da. Herr, träge uns durch in den letzten Tagen, die noch sind. Auch wenn wir nicht wissen, wann es genau wird sein. Träge uns durch, schenk uns für jeden Tag die Liebe, die Leidenschaft und die Hoffnung, die nur durch dich kommen kann. Amen.